Didactique des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Les tables rondes de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Bonsoir, guten Abend. Nous vous souhaitons également la bienvenue à cette deuxième table ronde qui porte sur le processus d'autonomisation et d'autorégulation dans l'apprentissage des langues, all by myself. Nous sommes donc heureux, heureuses de vous voir nombreux, nombreuses intéressées à ce thème. Nous avons opté pour le tutoiement. Wir haben uns für das Du entschieden. Alors, on se présente brièvement. Je me présente. Je m'appelle Océane Gachou, j'étudie à l'Université de Berne.
Et je suis Nora Kündig, je suis enseignante à l'école secondaire et étudiante à l'Uni Fribourg en master didactique des langues étrangères.
Ohne weitere Umschweife stellen wir Ihnen die Gäste dieser Diskussion vor. Katia Carraro, tu es responsable du centre d'auto-apprentissage à l'Université de Fribourg depuis déjà janvier 2018. Tu as travaillé pendant 16 ans à la Wirtschaftsuniversität Wien. Tu as dirigé le centre d'apprentissage des langues et enseigné l'italien au département de communication économique en langue étrangère. Tu as également travaillé comme didacticienne des médias au centre de langue de l'Université de Padoue et comme professeure d'italien à l'Université de Hull en Grande-Bretagne. Tu es titulaire d'un doctorat en linguistique de l'Université de Vienne, d'un Diploma of Advanced Studies en didactique universitaire de l'Université de Fribourg, d'un Master en traduction de l'Université de Trieste et d'un Master of Art en langue appliquée et nouvelles technologies de l'Université de Hull, ainsi que d'une attestation pour l'enseignement de l'anglais. Nous avons vraiment la chance de t'accueillir ce soir, car l'un de tes points forts dans ton travail et de tes recherches et notamment l'apprentissage autodirigé des langues, ce qui tombe à merveille pour nos tables rondes. Yves Krachlen, du bist eine ausgebildete Lehrperson und promovierter Erziehungswissenschaftler mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Du bist seit mehreren Jahren Professor für pädagogische psychologische Lehr- und Lernforschung an der Pädagogischen Hochschule Nidwalden. Du hast verschiedene Lehraufträge, Weiterbildungen für Schulen und Lehrpersonen geführt und du forschst schwerpunktmäßig zu den Themen selbstreguliertes Lernen, Mindsets und professionelle Kompetenzen von Lehrpersonen. Du arbeitest eng mit der Praxis zusammen und du arbeitest auch gemeinsam mit Schulen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern für das lebenslange Lernen vorbereiten. Kürzlich hast du dich im Auftrag mehrerer Deutschschweizer Kantone und zusammen mit Lehrpersonen eine Handreichung zu den überfachlichen Kompetenzen verfasst. Und das interessiert uns besonders und wir freuen uns, dich hier für die Table Ronde mitzuhaben oder dabei zu haben.
On a également le plaisir d'accueillir Sarina Schroff. Tu viens de faire la maturité au gymnase Kreuzlingen et tu as un don particulier pour l'apprentissage des langues étrangères. Tu as déjà appris plusieurs langues de façon autonome et dans ton mémoire de maturité, tu as parlé de ton projet d'auto-apprentissage de l'italien où tu as documenté toutes les phases de cette expérience d'auto-apprentissage. Tu travailles en ce moment comme content creator, c'est ça, pour différentes entreprises suisses ainsi que pour une LEP linguistique et tu essayes de motiver les gens à apprendre une autre langue en produisant des vidéos sur les médias sociaux. On se réjouit beaucoup d'entendre de tes expériences d'auto-apprentissage ce soir. Dann möchte ich ebenfalls Francesca Suter herzlich willkommen heißen. Du hast in Zürich Erziehungswissenschaften studiert. Du hast zur Frage promoviert, welche Herausforderungen Gymnasiastinnen beim Schreiben der Maturaarbeit begegnen und welche Regulationsstrategien sie einsetzen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Momentan leitest du in einem Konsortium die Studie S-Clever Plus, bei der Herausforderungen und Strategien von Schulen während der Covid-19-Pandemie in der Schweiz und in Deutschland untersucht werden. Seit 2022 bist du Professorin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Wir sind auch sehr gespannt, etwas über deine Sicht zum selbstregulierten Lernen heute Abend zu erfahren.
Heute tauchen wir in die Welt der Autonomisierung und Selbstregulationsprozesse beim Sprachenlernen. Nous avons donc la chance d'aborder le thème au travers de différentes perspectives. Es erschien uns angebracht, mit den Definitionen zu beginnen, um klarzustellen, was mit Selbstregulierung gemeint ist. Wie definiert ihr selbstreguliertes Lernen? Wer möchte das Wort ergreifen?
Danke für die Einladung. Als erstes freut mich sehr, heute Abend hier zu sein. Vielleicht wichtig zu wissen, ich arbeite nicht an der Pädagogischen Hochschule Nidwalden, sondern Nordwestschweiz. Sonst hätte meine Arbeitgeber nicht so viel Freude, wenn die mich in Nidwalden suchen müssten. Aber das hat dann eben auch mit Regulation zu tun, oder wo steckt der Herr Karlen, wo ist er? Das sind zentrale Prozesse und Fragen, wohin möchte ich gehen? Also sich Ziele zu setzen, um sich bewusst zu sein, wohin der Weg geht. Und selbstreguliertes Lernen hat damit sehr viel mit Bewusstsein zu tun, mit Experten, Experte für das Lernen zu werden und durch dieses Bewusstsein seine Prozesse zu überwachen und zu regulieren und sie damit auch aktiv zu gestalten. Also ich setze mir auch selbst Ziele, ich verfolge sie sehr bewusst und unternehme da verschiedene Versuche, aber auch Handlungen, indem ich beispielsweise Strategien einsetze, um meine Ziele zu erreichen. Und dabei muss ich vielleicht auch mich selbst, mein Handeln regulieren, meine Motivation kann ein Thema sein, wie auch der gesamte Prozess oder die Verarbeitung der konkreten Information. Also was muss ich da lernen, wie kann ich mein Wissen speichern und abrufen. Also Lernen hat in dem Sinne auch mit Umwegen zu tun. Wichtig ist, dass man am Schluss das Ziel findet. Man darf da über Nidwalden oder Obwalden einen Umweg machen, aber wichtig ist, dass man schlussendlich bei der FHNW ankommt.
Genau, und vielleicht noch ergänzend, wenn man bei der FHNW dann ankommt, dass man sich dann fragt, war das jetzt gut? Würde ich das nächste Mal wieder über Nidwalden und Obwalden laufen oder würde ich den direkten Zug nehmen, dass man dann auch Konsequenzen zieht für eine nächste Aufgabe oder für den nächsten Lernprozess. Punkt.
Vielen Dank. Möchten Sie etwas noch ergänzen oder? Möchtest du etwas ergänzen?
Also ich möchte eher den Unterschied zwischen Selbstregulation und selbstgesteuertes Lernen erwähnen. Und weil ich befasse mich mit selbstgesteuertem Lernen und genauer gesagt selbstgesteuerten Sprachenlernen. Obwohl die Begriffe selbstgesteuertes Lernen und selbstreguliertes Lernen in der Literatur nicht so klar abgegrenzt sind, besteht eine gewisse Einigkeit über die unterschiedlichen Schwerpunkte. Beim selbstgesteuerten Lernen haben die Lernenden einen größeren Einfluss auf den Lernprozess als beim selbstregulierten Lernen. Beim selbstgesteuerten Lernen, so wie ich das sehe, sind die Lernenden für den gesamten Prozess verantwortlich. Von der Zielsetzung bis zur Gestaltung und Umsetzung eines Projektes, so wie in dem Fall, mit dem ich mich befasse. Während beim selbstregulierten Lernen der Schwerpunkt auf der selbstständigen Erledigung einer von der Lehrkraft gestellten Lernaufgabe liegt.
Da möchte ich gleich einhaken. Es ist spannend, diese Unterscheidung, die du machst, und ich glaube, ist wichtig, weil es geißen tatsächlich viele verschiedene Begriffe. Auch gerade im schulischen Kontext haben wir oft den Begriff des selbstorganisierten Lernens, der verwendet wird. Und dort geht es für mich um das, was du jetzt gerade unter dem selbstregulierten Lernen beschrieben hast. Und ich würde das selbstregulierte Lernen aus meiner Perspektive, oder als pädagogischer Psychologe, und keines ist richtig oder falsch, anders definieren, wie du das jetzt gemacht hast, und sagen, ja, dort geht es eben um das Ganze. Und es geht schlussendlich wirklich um die Stärkung der Schülerinnen und Schüler, dass sie eben fähig werden, ihren Prozess, ihr Handeln, ihr Denken zunehmend selbstständig zu verantworten. Also ich würde es auch sehr ganzheitlich sehen, aber je nach Perspektive.
Ja, also nochmals, um das zu erläutern, die beim selbstgesteuerten Sprachenlernen, den ich betreue, sind die Studierenden wirklich, die kommen und sie entscheiden, welche Sprache sie lernen, was sie genau lernen werden, und sie entscheiden über die Lernressourcen, wie lange das Projekt dauern wird und wie viel Zeit sie investieren können, in welchem Zeitraum. Ja, also es sind, ich weiß, in der Literatur sind diese zwei Begriffe nicht so klar definiert, und deswegen habe ich gesagt, so wie ich das sehe, ja.
Soll ich auch noch ergänzen? Also was hier jetzt passiert, ist ganz typisch, wenn man über selbstreguliertes oder selbstorganisiertes Lernen spricht. Und ich differenziere jetzt für mich jeweils, es ist manchmal nicht ganz klar, ob man über die psychologischen Prozesse spricht, die einfach ablaufen. Und das ist jetzt mal unabhängig, ob das in der Schule ist oder außerschulisch. Oder das didaktische Setting. Das mit Ziele setzen, selbst Strategien entscheiden, das spricht auch schon ein bisschen das didaktische Setting an, wie man lernt. Und ich komme aus der gleichen Schule wie Yves, deshalb würde ich mich auch da anschließen. Wir haben einfach mal in erster Linie die Perspektive auf, was passiert eigentlich beim Lernen im Kopf, und dann nachher leiten wir Konsequenzen ab, wie muss Unterricht oder wie soll Unterricht organisiert sein, damit diese Prozesse angeregt werden. Und ich glaube, dort ist der Unterschied auch in den Begrifflichkeiten. Und wenn man mit jemandem spricht über das selbstregulierte Lernen, ist meine erste Frage immer, sprichst du über das didaktische Setting oder sprechen wir über, was im Kopf abläuft? Und dann merkt man, dann weiß man, auf welche Ebene man argumentiert.
Merci beaucoup. Et toi, Sarina, comment définis-tu le processus d'autorégulation et d'autonomisation dans l'apprentissage des langues ?
Moi, en fait, je pense que ces deux processus ne sont pas forcément des termes différents. C'est plutôt, pour moi, l'autonomisation est nécessaire à une autorégulation réussie, parce que pour moi, l'autonomisation, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans les lycées, par exemple, et aussi à l'université, parce qu'on a, par exemple, un plan structuré d'un prof, et après, on l'apprend de façon autodidacte. Donc, on le fait de façon autonome. Mais l'autorégulation, dans ce contexte, pour moi, c'est plutôt qu'on trouve des méthodes adéquates pour soi-même, pour apprendre une langue, et aussi qu'on réfléchit à ce qu'on apprend, et on ne fait pas tout ce que le prof veut. C'est pour moi la différence, voilà.
Ja, vielen Dank für diese Erklärungen und Definitionen. Diese Begriffe scheinen also gar nicht so klar zu sein oder klar abtrennbar zu sein.
Bevor wir jetzt noch tiefer in diese Diskussion zum selbstregulierten Lernen gehen, möchten wir gerne ein spezifisches Beispiel zeigen von selbstreguliertem Lernen aus meiner Erfahrung. Und zwar habe ich während 6 Jahren im Kanton Zürich an der Sekundarschule Peter Moos gearbeitet. Dort spielt das selbstregulierte Lernen eine sehr wichtige Rolle. Es ist eine öffentliche Schule und sie haben im Jahr 2015 den Preis für die beste Schule der Schweiz gewonnen. Und das Spezielle ist, dass die Schülerinnen und Schüler dort jeweils während 9 bis 11 Lektionen selbstständig in einem Lernatelier arbeiten und dort ihre Aufträge machen. Und sie müssen ihr Lernen auch selbst planen. Wir haben dazu ein kurzes Video, auf dem eine Schülerin erklärt, wie das genau funktioniert. Und das möchten wir Ihnen gerne zeigen.
Ich bin Sarah, ich bin 15 und besuche gerade die 3. Sekundarstufe im Peter Moos Buchs. Das Spezielle an der Peter Moos Schule ist, dass man da viel selbstständiger ist und man hat ein Lernatelier. Normalerweise hat man 9 Stunden in der Woche in dem Lernatelier. Und da kann man unsere Aufträge machen, die man Anfang der Woche bekommt. Und da hat man auch Zeit zum Lernen für Tests und so weiter. Und man hat auch Hilfe jedes Mal von einem Coach. Mein Wochenablauf sieht so aus. Am Montag, wenn wir unsere Aufträge bekommen, dann plane ich meine Woche in meinem Planungsbuch. Ich halte mich sehr an meine Planung, weil es hilft mir auch mega und ich bin sehr gerne selbstständig und man lernt das auch in diesen 3 Jahren vor allem. In der ersten Zeit ist es ein bisschen schwer, aber nachher kommt man in dem rein.
Ja, das System ist auch so aufgebaut, dass die Lernenden am Anfang noch etwas mehr Vorgaben und Unterstützung von der Lehrperson haben. Und je besser sie dann selbstständig arbeiten können, desto freier sind sie. Genau. Und gewisse bleiben dann auch noch länger in diesem Anfangsstadium und andere können schon schneller freier arbeiten. Und ich konnte beobachten, wie viele Schülerinnen und Schüler während den 3 Jahren große Fortschritte gemacht haben in Bezug auf die Selbstständigkeit und das Anwenden von Strategien. Aber natürlich klappt das nicht bei allen so gut. Wir wissen als Lehrpersonen, dass bei den Schülerinnen und Schülern immer eine große Heterogenität herrscht. Sie haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und nicht allen fällt es leicht, so selbstreguliert zu lernen. Einige haben große Mühe, mit dieser Freiheit umzugehen. Sie sitzen dann da stundenlang an ihrem Tisch vor ihrem Berg von Arbeit und fragen sich einfach, womit soll ich bloß anfangen? Und damit kämen wir zu unserer nächsten Frage an euch. Und zwar würden wir gerne wissen, kann man denn lernen lernen? Comment est-ce que les apprenantes réussissent à s'autoréguler dans l'apprentissage? Wie können Lernende erfolgreich selbstreguliert lernen? Ja, qui veut prendre la parole?
En français ou en allemand?
En français, c'est bien.
En fait, moi je crois pour y arriver, il faut beaucoup de choses, comme par exemple la cognition et tous les termes qui en font partie, genre la métacognition. Donc, pouvoir réfléchir à ce qu'on apprend, à ses actions, et aussi et surtout la motivation. Et je pense que c'est surtout la motivation extrinsèque, parce qu'à l'école, quand on reçoit une bonne note, par exemple, c'est un exemple parfait pour la motivation extrinsèque. Et parfois, les gens, ils pensent que voilà, ils veulent apprendre une langue à cause d'une note. Mais pas à cause, par exemple, de la culture ou des gens qui parlent cette langue. Et moi, je crois que les profs, ils doivent vraiment transmettre cette motivation intrinsèque aux élèves. Et comme ça, eux, ils ont comme une motive et une volonté pourquoi ils veulent apprendre cette langue. Et moi, je crois que ça, c'est le secret pour savoir s'autoréguler dans l'apprentissage des langues.
Dann würde ich da sonst gleich anschließen. Ich ich finde es auch, es ist enorm wichtig, oder, die Motivation der Lernenden, die eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Frage ist, wie kann ich die Motivation der Lernenden unterstützen, wecken? Und da gibt es natürlich aus psychologischer Perspektive verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir zurückkommen zu diesem schönen Beispiel, das ihr gezeigt habt, das ist ja mittlerweile stark auch verbreitet. Diese Lernlandschaften, diese Lernateliers, auch mit der Idee, die Schülerinnen und Schüler sind dann motiviert, weil sie bestimmte Autonomie erhalten. Das Problem ist, es ist auch ein Trugschluss, dass einfach Autonomie geben automatisch auch zu Motivation führt. Rein theoretisch ja. Und das Problem hast du angesprochen, wenn ich nicht weiß, wie ich mich eben selbst regulieren muss und wie ich mit diesen Freiheiten umzugehen habe, dann bin ich überfordert. Und dann sitze ich da und es passiert eigentlich sehr wenig. Und deshalb ist eigentlich gerade für solche Schulsysteme, die oft eben unter dem Begriff des selbstorganisierten Lernens stattfinden, ist es wichtig zu überlegen, welche Voraussetzungen bringen die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich Selbstregulation mit. Also können sie mit dieser Autonomie, mit diesen Freiheiten auch so umgehen, dass sie schlussendlich eben auch lernen. Und das ist wichtig. Wir wollen Lernprozesse in der Schule, die zu Lernerfolg führen, die motivierend sind. Lernerfolg ist motivierend. Und da braucht es sicherlich dann auch Unterstützungsmaßnahmen. Und deshalb ist Selbstregulation im schulischen Kontext auch immer ein Prozess von der vielleicht Fremdregulation der Lehrperson hin zu Co-Regulation und schlussendlich wird es Selbstregulation, wie du gesagt hast, es baut sich auf und das muss man immer wieder sich vor Augen auch führen.
Also ich arbeite im Bereich der Erwachsenenbildung, also ich habe mit Studierenden zu tun, die natürlich schon eine gewisse Reife haben, auch mehr Erfahrung mit Selbstregulation. Aber trotzdem Studierende, die nicht so daran gewöhnt, so ein selbstgesteuertes Sprachlernprojekt zu machen. Und ich habe gesehen, wie wichtig es ist, auch bei Erwachsenen klare Rahmenbedingungen zu geben, in denen man sich bewegen kann. Man hat die Freiheit, aber es gibt klare Rahmenbedingungen und eine Struktur. Die Struktur zum Beispiel, die wir anbieten in diesem selbstgesteuerten Sprachlernprojekt, ist, dass sie verpflichtend an drei Beratungssitzungen teilnehmen. Eine zur Einführung, wo sie auch Unterstützung für die Planung bekommen. Sie bekommen auch eine strukturierte Aufgabe, ein Leitfaden, wie sie planen können und auch Fragen vor der ersten Sitzung, wo sie überlegen können, noch vor der Sitzung, was muss ich berücksichtigen jetzt bei so einem Projekt? Und dann können wir in der ersten Beratungssitzung schon reingehen, was können Sie wirklich an Materialien wählen, was ist wichtig, was ist zu berücksichtigen, Motivation, wie glauben Sie sich, dass Sie sich motivieren können, und vielleicht komme ich später da. Ich stelle auch die Frage, weil Sie wählen freiwillig ein Selbstlernprojekt zu machen, warum haben Sie ein Selbstlernprojekt gewählt und nicht einen Kurs zum Beispiel? Ich stelle auch solche Fragen. Und dann, also die erste Beratungssitzung, und dann gibt es auch Deadlines, also Fristen, bis wann müssen Sie eine Planung einreichen mit Zielen. Und dann gibt es eine Zwischensitzung, auch verpflichtend. Und in dieser Sitzung wird auch darüber gesprochen, also wie geht es mit den Zielen? Haben Sie es geschafft, sich einzuhalten? Und dann sehe ich auch oft, die Leute vergessen, dass sie welche Ziele sie gesetzt hatten. Sie haben die Planung gemacht und dann irgendwann haben sie ihre Aktivitäten gemacht und dann haben sie vergessen. Sie hatten irgendwann Ziele gesetzt. Also die Struktur brauchen auch. Und dann gibt es, habe ich was vergessen, ein Logbuch, wo Sie alles eintragen. Und das ist auch, es gibt eine Freiheit, also Sie können das Logbuch auch selber gestalten, Freiheit, aber es gibt einen Rahmen. Ja? den sie respektieren müssen. Und das hilft. Es hilft enorm, um so diese Freiheit eine Richtung zu geben.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Motivation. Ich glaube, am Anfang, da ist die Motivation ja meist sehr hoch. Aber dann irgendwann im Verlauf des Arbeitsprozesses, dann lässt sie vielleicht irgendwie nach. Und Francesca, du hast ja bei deiner Studie das Schreiben der Maturaarbeit untersucht. Hast du Tipps, wie Lernende ihre Motivation während dem ganzen Prozess aufrechterhalten können?
ja. Also das Erste wäre mal der erste Tipp, ein Thema zu wählen, was für einen persönlich bedeutsam ist und wo schon Grundinteresse besteht. Das vereinfacht vieles. Ja, danach, wenn die Motivation runtergeht, müsste man sich überlegen, okay, warum bin ich nicht motiviert? Vielleicht bin ich demotiviert, weil ich einfach einen Riesenhaufen Arbeit vor mich sehe und gar keine Ahnung habe, wie ich das bewältigen soll. Dann hilft es, Teilziele zu setzen und sagen, okay, ich mache jetzt mal zuerst bis hierhin und dann schaue ich weiter. Dann kommt mir das mehr bewältigbar vor. Wenn ich keine Lust mehr habe, kann ich mir nochmals in Erinnerung rufen, warum mache ich das überhaupt? Warum ist es für mich bedeutsam? Das wäre eine andere Strategie. Da gibt es noch weitere Strategien. Yves nickt schon. Kannst du ergänzen?
Nein, das ist super. Ich glaube, du hast die wichtigsten eigentlich genannt. Und ich glaube, wichtig ist nur schon die Erkenntnis, es gibt ganz viele verschiedene motivationale Regulationsstrategien. Sich eine Belohnung zu versprechen, ist einfach mal eine. Und das andere ist eben auch zu überlegen, wie kann ich beispielsweise Ablenkungen vermeiden, damit ich motiviert bleibe. Und das sehe ich bei Jugendlichen, bei Erwachsenen, bei Studierenden. Wenn ich in die Vorlesung gehe, auf meinem Laptop ist das Mailprogramm offen, WhatsApp ist irgendwie auch noch offen. Also habe ich da x Dinge, die mich ablenken können und die einerseits die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber ein Stück weit dann auch, je nachdem, die Motivation verringern, weil ich dann auf einmal nicht mehr folgen kann. Ich habe den Faden verloren. Und dahinter steckt eigentlich eine ganz, ganz wichtige motivationale Lerntheorie. Das ist die Erwartungswerttheorie und die gilt eigentlich auch für das Setting, das wir vorhin besprochen haben, auch für Sprachenlernen. Habe ich einerseits die Kontrolle? Also kann ich das? Will ich diese Probleme oder Herausforderungen, die auf mich zukommen, will ich diese Sprache erlernen können? Also kann ich das? Und das betrifft dann auch diese Lernateliers. Komme ich da mit dieser Autonomie, komme ich klar? Und das andere, was auch Francesca betont hat, ist das Interesse. Denn wer der etwas hat, es muss für mich als Schülerin, als Student, Studentin und so weiter, muss es bedeutsam sein, es muss mein Interesse wecken. Also wenn ich eine Sprache lerne, dann muss es für mich eine Bedeutung haben. Und in der Regel, ich nehme jetzt mal an, diejenigen, die zu dir kommen, die haben ein bestimmtes Interesse, ein bestimmtes Ziel, das dahinter steckt. Das ist schon mal gut. Wichtig ist, wie du sagst, dass sie dann das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Merci. Alors Sarina, il n'y a pas longtemps que tu as fait ton travail de maturité. Comment est-ce que toi, tu as pu garder ta motivation tout au long de ton travail de maturité?
En fait, pour le faire comprendre, je crois que je dois dire que j'ai commencé assez tôt à me concentrer uniquement sur ce qui me plaisait, donc les langues. Et quand je veux faire quelque chose ou quand je veux réussir à faire quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Et c'était aussi comme ça avec mon travail de maturité. Je voulais absolument apprendre l'italien. Et moi, j'avais des motifs assez personnels parce que mon grand-père, lui, il vient de la région de Bologne, donc d'Italie. Et moi, je n'ai jamais appris la langue quand j'étais enfant. Et je voulais absolument apprendre la langue, sachant que la personnalité d'une personne se change quand elle parle sa langue maternelle. Et je voulais expérimenter ça un peu. Et aussi parce que c'est à cause des chances professionnelles un petit peu, parce que c'est jamais mal si on peut dire qu'on parle plusieurs langues. Et aussi parce que j'aime bien l'Italie et la culture et ça m'a beaucoup motivée. J'avais beaucoup de points forts qui m'ont motivée. Et c'était tout au long du processus. Je crois que c'était 6 mois. Ouais. Et après, j'ai continué, mais voilà, ça a diminué un petit peu après. Ouais, c'est ça.
Ja, Sarina scheint da ein Vorzeigebeispiel zu sein bezüglich Motivation und Fähigkeiten. Wie sieht das aber bei Lernenden aus, die Schwierigkeiten haben oder auch Schwierigkeiten, sich zu motivieren für etwas? Ja, was kann man da machen auch? Ja.
Eben einerseits natürlich in diese Strategien beibringen, in aufzuzeigen, wie man seine Motivation verändern kann. Aus Sicht Lehrperson ist es wichtig, natürlich Lernerfolge zu ermöglichen. Lernerfolge sind motivierend, die erhöhen eben die Kontrolle, Kompetenz erleben. Und gerade auch im Sprachbereich, aber nicht nur dort, ist es wichtig aufzuzeigen, dass eine Sprache nicht einfach etwas mit Talent zu tun hat, sondern Sprache Fähigkeiten sind, die man erlernen kann. Also diese Vorstellung von, ich kann mich verbessern, ich kann das lernen, kann am Anfang vielleicht un mot en français und ich übe, ich mache, je fais des fautes und auf einmal vielleicht gegen Ende der Sekundarschule bin ich dann vielleicht in der Lage, de faire une phrase correcte. Und dann bin ich stolz und ich freue mich, um diese kleinen Erfolge zu feiern und den Schülern aufzuzeigen, dass man sich mit Übung, mit Strategien verbessern kann, ist enorm wichtig. Insbesondere auch im Sprachenlernen, denke ich. Aber da bist du eher die Expertin.
Ja, also die Lehrperson hat in dem Fall sicher Einfluss auf die Motivation, eben indem man diese Lernerfolge ermöglicht oder eben aufzeigt, dass Fähigkeiten veränderbar sind. Yves und Francesca, ihr habt auch so ein bisschen das selbstregulierte Lernen auf verschiedenen Schulstufen untersucht. Müssen da Lehrpersonen unterschiedliche Dinge beachten auf unterschiedlichen Schulstufen? Oder ist das ein bisschen überall ungefähr das Gleiche?
Ich kann sonst mal anfangen und Yves ergänzt, weil er mehr Erfahrung hat. Aber also aus meiner Sicht ist das Prinzip überall gleich. Man muss schauen, wer steht eigentlich vor mir und was ist das Vorwissen, was die Kinder oder älteren Kinder dann mitbringen und dann muss man fähig sein, daran anzuknüpfen. Also das ist bei der ersten Klasse so, wie auch dann in der Sekundarschule. Die Idee, dass alle Erstklässler und Erstklässlerinnen die gleichen Fähigkeiten haben oder dann später ist nicht die Realität. Es gibt in jeder Klasse unterschiedliches Vorwissen, was die Kinder mitbringen und die Kunst ist, das zu erkennen und dann daran anzuknüpfen. Das war jetzt ein bisschen nicht mit konkreten Beispielen, das ergänzt jetzt noch Yves mit konkreten Beispielen.
Genau, das wäre dann der Aspekt der Fremdregulation. Man gibt es ab und jemand übernimmt es. Oder respektive eine Help-Seeking-Strategie eher, das wäre noch treffender. Genau. Aber das ist wichtig, zu erkennen, wo kann ich Unterstützung bekommen, wo habe ich Personen, die mir helfen und wo bin ich auch auf Hilfe angewiesen. Und dieser Prozess beispielsweise, dieses Beispiel zeigt, wie komplex es auch ist, dass ich muss zuerst erkennen, dass ich Hilfe, Unterstützung brauche. Grundsätzlich können alle Kinder von allen Schulstufen Selbstregulation lernen. Sie können Strategie lernen und alle Kinder profitieren auch davon. Also da geistern manchmal Fehlvorstellungen umher, dass nur bestimmte Schüler das können oder man geht davon aus, diejenigen, die gut sind, das automatisch auch gut machen. Die Selbstregulation kann sein, muss aber nicht. Und wie Francesca gesagt hat, zentral ist, dass man immer wieder überlege, was brauchen meine Schülerinnen und Schüler und dann daran ansetze. Und analog dem fachlichen Lernen braucht es immer wieder die Wiederholung. Also es braucht auch da ein Curriculum vom Kindergarten bis zur Universität. Ich habe gegen Ende der Universität habe ich mal realisiert, aha, es gibt Schreibstrategien, die helfen mir, einen Text zu schreiben. Davor habe ich nie irgendwas davon gehört und habe es irgendwie gemacht und geschrieben. Aber als mir das bewusst wurde, war das für mich so ein Aha-Erlebnis und automatisch wurden dann meine Texte auch besser. Und das haben wir jetzt auch gerade wieder gesehen, eine Studie mit Studierenden. Auch da kann ich davon ausgehen, dass einfach Lesestrategien beispielsweise top schon ausgebildet sind, dass es selbstverständlich ist, wie man mit Texten umgeht, wie markiere ich einen Text, wie muss ich diesen bearbeiten, damit ich nachher wirklich zum tiefen Verstehen komme. Und das ist eben die Komplexität daran. Und zugleich an diesem Beispiel zeigt es auch auf, dann es braucht dann auch die Unterstützung der verschiedenen Personen, um das auch zu transferieren. Aha, diese Strategie, die ich einem bestimmten Fach, zum Beispiel im Deutsch gelernt habe, kann ich nachher auch fürs Französisch brauchen oder für die nächste Sprache. Aber das sind keine automatischen Prozesse, sondern da braucht es die Ermutigung, die Unterstützung der Personen, die dann das auch begleiten, sei es Lehrpersonen, Professorinnen, Professoren etc.
Ja, ich habe persönlich oft die Erfahrung auch gemacht im Unterricht, wenn ich die Schülerinnen und Schüler zum Ausprobieren anderer Strategien, zum Beispiel in Bezug auf das Wortschatzlernen, motivieren wollte, dann waren sie oft überzeugt, ah ja, ich weiß schon, wie das geht, ich mache das immer gleich und ich möchte das so machen. Und da hatte ich wieder die Frage, was kann man da machen, wie kann man die Schüler dazu ermutigen, auch mal Neues auszuprobieren, andere Strategien und nicht das einfach immer so zu machen, wie sie es schon immer gemacht haben?
Etwas, was mir oft passiert, ist, dass Studierende zu mir kommen, sie wollen ein Selbstlernprojekt machen und sie glauben, das Selbstlernprojekt werden sie alleine machen, obwohl ich auch in den Fragen, die ich schicke, mit wem können sie lernen? Also das ist ein Punkt, den ich anführe. Das heißt, sie kommen nicht darauf zu denken, sie könnten die Strategie, dass sie noch Hilfe holen könnten. Und das ist etwas, was ich immer wieder betone, auf die ich immer wieder zurückkomme und den Studierenden ans Herz lege. Sie machen selbst ein Projekt. Warum nehmen Sie ein Tandemlernen nicht in Erwägung? Und dann hole ich oft Beispiele von Good Practice. Also ich habe immer parat eine Selektion von guten Beispielen und da habe ich was Gutes. Das ist eine Studentin, die ihr Bericht dann am Ende geschrieben hat und sie hat auch darüber berichtet, wie dass sie am Anfang eigentlich kein Tandem machen wollte, aber dann hat sie sich doch überzeugen lassen von mir, dass sie das macht und eigentlich ist das das Kern von ihrem Selbstlernprojekt geworden. Und ich benutze auch oft Beispiele von anderen Studierenden, das benutze ich total oft und dass sie diese Strategie, also wenn man das Strategie nennen kann, dass sie wirklich das in Erwägung ziehen, was sie nicht woran nicht gedacht haben, weil Selbstlernen ist oft mit Alleinlernen assoziiert, was überhaupt nicht der Fall ist. Und dann sage ich auch, wenn es kein Tandem gibt, dann bitte alle Kontakte einschalten, damit sie in Kontakt mit der Sprache kommen. Verwandte und Freunde und Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Und das ist wirklich sehr interessant, wie die meisten dann doch diese Strategie in Erwägung ziehen und erfolgreich integrieren in ihren Selbstlernprojekten.
Wenn ich da gleich anschließen kann, das kann ich sehr unterstützen, oder dieses gemeinsame Lernen ist enorm wichtig. Schulisches Lernen macht auch Spaß, weil es im sozialen Kontext stattfindet, also im Austausch mit anderen, kooperativ, im Dialog. Und das ist ja besonders wichtig, auch gerade beim Sprachenlernen, oder dialogisch in den Dialog zu kommen und da in den Austausch. Und neben dem Individualisierten immer auch wieder das Gemeinsame. Und das kann man auch in Bezug auf Strategien vermitteln, wenn man sagt, gut, wir tauschen uns mal aus, wie habt ihr jetzt gelernt, wie habt ihr diese Vokabeln gelernt? Und jemand sagt, ja, ich habe Karteikarten gemacht, jemand sagt, ich habe mich abfragen lassen und so weiter. Und es werden verschiedene Strategien diskutiert. Und dann braucht es sicherlich die Ermutigung, so, hey, probiert mal eine neue aus. Und es wird dann ins Repertoire integriert, wenn man eben wirklich einen Nutzen erkennt, wenn ich merke, aha, die ist für mich bedeutsam, die unterstützt mich in meinem Erfolg. Und wenn nicht, dann lasse ich die Finger davon und gehe vielleicht wieder zurück zur alten Strategie. Erstaunlich ist gerade auch beim Sprachenlernen, wie viele falsche Strategien auch genutzt werden. Also beispielsweise so der Klassiker, so die Wörter abzudecken. Man lernt einfach die Reihenfolge, aber viel mehr nicht.
Ja, das habe ich auch schon viel erlebt, genau. Sarina, quelle stratégie est-ce que toi tu as utilisé lors de l'apprentissage des langues?
En fait, moi, j'ai appris plusieurs langues de façon autodidacte, donc l'italien et le portugais en quelque façon, et l'espagnol, français, l'anglais et l'allemand à l'école. Et pour moi, quand j'ai appris l'italien, je me suis concentrée sur la conversation, parce que pour moi, c'était important de savoir parler la langue et pas vraiment savoir écrire une rédaction ou que sais-je. Je voulais savoir parler la langue. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais toutes les deux semaines, j'avais une leçon avec une personne de l'Italie et avec elle, j'ai parlé des choses quotidiennes. Et comme ça, je pouvais vraiment acquérir la prononciation de l'italien d'une façon naturelle, je dirais. Et aussi, je pouvais apprendre les mots qu'on utilise dans le pays, parce que les mots qu'on apprend à l'école, ce n'est pas souvent les mêmes qu'on utilise dans le pays. Donc, c'est quelque chose de différent, je dirais. Et pour le portugais, j'ai aussi utilisé beaucoup de moyens informatiques. Comme par exemple Quizlet, là il y a tellement de dossiers qu'on peut télécharger et après apprendre. Et moi je l'ai combiné toujours avec, par exemple, avec la salle de sport. En courant sur la machine, j'ai appris des mots. Et voilà, comme ça on peut combiner ces deux choses et pas s'ennuyer.
Merci beaucoup. Tu as donc parlé des moyens informatiques, notamment Quizlet, avec d'autres moyens informatiques. Et puis, à vous tous, comment faire finalement bon usage des instruments informatiques afin d'améliorer le processus d'apprentissage?
Also, für mich wichtiger als das Beharren auf eine Technologie ist es eher das Konzept einer personalisierten Lernumgebung zu schaffen, dass man denkt, es ist für mich wichtig, den Lernenden bewusst zu machen, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, seien es Apps, Websites, Bücher oder Menschen, die ihnen helfen können, ihre Ziele zu erreichen, die sie sich mit ihrem Projekt gesetzt haben. In meinen Beratungen zeige ich oft sowohl digitale als analoge Tools, die Lernenden nutzen können und mache Vorschläge, wie sie benutzen können. Zum Beispiel, Sarina hat jetzt so über Quizlet geredet und oft habe ich auch Quizlet zum Beispiel gemacht. Aber ich habe gelernt, nichts für selbstverständlich zu halten. Das heißt, ich sage nie, nutzen Sie diese Technologie so. Auf diese Art und Weise. Also Sie können das nutzen. Aber ich zeige Ihnen, was mir geeignet scheint, um Ihre Ziele zu erreichen. Dann lasse ich Sie schließlich experimentieren und entscheiden, was für Sie am besten ist. Ich war nicht nur einmal überrascht, weil Studierende zu mir gekommen sind und ich habe eben Quizlet empfohlen. Ich habe mir gedacht, junge Studierende sind alle Digital Natives, sie werden alle so eher mit Apps arbeiten und so. Aber zu meiner Überraschung, dann sind mehrere Studierende gekommen und sie haben gesagt, ah ja, Quizlet ist gut zum Testen, aber zum Lernen muss ich schreiben. Also ich muss die Wörter schreiben, einfach ganz, ganz analog. Und oder eine Studentin, ganz am Anfang ist zu mir gekommen, ich habe eine Funktion gesucht in Quizlet, um zu sehen, wie ich diese Karteikarten drucken kann und dann schneiden kann und dann letztendlich die Wörter, die ich nicht lernen konnte, aufschreiben konnte. Okay, also ich Ich würde sagen, ich denke nicht, es gibt falsche Strategien. Es gibt die Strategien, die für jede Person funktionieren. Und das ist für mich wichtig. Und es ist auch wichtig, eben, dass die Lernenden an eine persönliche Lernumgebung denken. Also wie kann ich etwas aus meiner Umwelt holen, alle Ressourcen. Und dann stelle ich diese Lernumgebung zusammen, die mir hilft, meine Ziele zu erreichen.
Ja, für uns klingt dieser Ansatz zum selbstregulierten Lernen sehr spannend. Und doch es gibt auch hier kritische Ansichten, besonders zu Beginn dieser Entwicklung. Hin zum selbstregulierten Lernen gab es viele kritische Stimmen und dieses Thema war auch sehr präsent in den Medien. Wir haben verschiedene Artikel dazu gefunden, beispielsweise dieser Artikel hier aus der NZZ vom Juli 2014 mit der Schlagzeile «Leider gibt es an den Schulen eine Neomanie». Und ein Zitat daraus von Roland Reichenbach zum selbstregulierten Lernen. Dieses Konzept ist pädagogisch zu wenig durchdacht, denn wenn jeder Schüler hauptsächlich für sich selber lernen soll, warum braucht es dann überhaupt noch ein Klassenzimmer? Dann gibt es auch vom Tagesanzeiger kritische Artikel zu den Experimenten der Sekundarschulen, die berichten, wie Schüler streiken oder Eltern ihre Kinder aus den öffentlichen Schulen nehmen. Und dazu würden wir gleich zu unserer nächsten Frage kommen.
Genau, dies führt zur Frage, machen die Freiheiten im Lernen oder Sprachenlernen auch Angst? Und generell auch, wohin führen uns diese Freiheiten als Gesellschaft? Also es kann in Bezug im Allgemeinen, aber auch in Bezug beim Sprachenlernen beantwortet werden. Est-ce que la liberté dans l'apprentissage ou dans l'apprentissage des langues fait peur? Et finalement, où est-ce que ça nous mène comme société?
Also wenn ich da an diese Beispiele denke, ich würde auch streiken als Schüler, Schülerin, ehrlich gesagt, teilweise. Also eben, man hat auch sicherlich auch Fehler gemacht, ganz klar. Es ist immer schwierig, eben zu sagen, einfach machen es jetzt nur so, oder das sind dann Extreme. Und wie ich vorhin gesagt habe, es braucht Verschiedenes, es braucht die Fremd, es braucht die Koregulation, die dann eben die Selbstregulation ermöglicht. Und deshalb sind erste solche Projekte auch gescheitert, weil man hat die Schülerinnen und Schüler einfach sich selbst überlassen. Und die waren dann mit diesem Konzept dann auch überfordert. Lehrpersonen waren enttäuscht, weil wenig gelernt wurde. Und solche Konzepte sind in erster Linie mal etwas, das auf der Oberflächenstruktur des Unterrichts basiert. Was sehe ich da? Aha, die lernen selbstständig. Dasselbe gilt ja auch für Technologien. Ah, die haben jetzt da Tablets. Aber das sagt noch nichts über die Qualität aus, ob diese Prozesse wirklich gut sind. Schulen sind manchmal enttäuscht, wenn ich sage, ja, ihr seid jetzt noch keine gute Schule, nur weil ihr Tablets habt. Das Entscheidende ist dann, was ihr mit diesen Tablets macht und wie sie dann für das Lernen eingesetzt werden. Und das sind wir dann eben bei den tiefen Strukturen des Unterrichts, wo es um die Lernprozesse geht. Und da kommen so die ganzen Aspekte rein, die du vorhin auch erwähnt hast. Adaptivität, Individualisierung, dass es sich anpasst, Lernunterstützung, Struktur hast du auch erwähnt. Also all diese Aspekte, die sind enorm wichtig und die machen dann aus, ob solche Konzepte schlussendlich zum Erfolg führen. Da ist viel Potenzial vorhanden. Ganz bestimmt, also Schulen, die das gut machen, sind enorm erfolgreich. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr, sehr zufrieden. Die lernen ganz viel fürs Leben. Aber es braucht gute Tiefenstrukturen.
Das bringt uns auch wieder zur Definition zurück. Mit meinen wir Lernprozesse, die psychologischen Prozesse, die ablaufen, oder meinen wir die didaktischen Konzepte? Und da fand auch eine Vermischung statt, dass man darauf geschlossen hat von, ja, selber machen, wir haben jetzt ein Zimmer und alle dürfen machen, was sie wollen. Das hat nicht funktioniert. Eine Professorin aus Holland hat ein sehr gutes, mir gebliebenes Beispiel gesagt, das ist wie wenn ich meiner Tochter sagen würde, hier hast du ein sehr schönes Velo, jetzt kannst du damit zur Schule fahren. Das würde man auch nicht machen. Man bringt einem Kind das Velofahren bei. Zuerst hat man Stützräder, dann begleitet man es. Es macht zuerst eine kleine Strecke, dann immer eine größere. Man begleitet das Kind in die Schule und erst am Schluss kann es dann wirklich diese Freiheit auch so nutzen, dass sie davon profitiert. Und dasselbe ist es beim Lernen. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt mach mal, hier hast du so viele Freiheiten und jetzt mach was Schönes daraus, sondern die Freiheit kann man eigentlich erst richtig für das Lernen nutzen, wenn man eben auch die Strategien hat. Und das muss man anleiten.
Genau, das impliziert ja auch ein bisschen die Veränderung der Rolle der Lehrperson. Also sie ist dann weniger Wissensvermittler oder Wissensvermittlerin, sondern mehr Coach. Und da frage ich mich, sind dann die Lehrpersonen auch gut genug darauf vorbereitet, von der Ausbildung her, auf diese Coaching-Rolle? Weil also zum Beispiel das Fachwissen oder die Sprachkompetenzen, die werden ja immer streng geprüft an den PHs. Aber ja, sind sie auch da auf diese Coaching-Rolle trainiert?
Ja, an der PHFNW, ja. das ist bei uns wirklich, das ist ein wichtiges Thema. Wir bilden ja Lehrpersonen für alle Stufen aus. Ich bin vor allem im Bereich Sekundarstufe 1 und 2 tätig und auch für die Sekundarstufe 2 ist das ein riesiges Thema geworden, zum Glück. Und wie du sagst, neben dem Fachwissen, den Sprachkompetenzen braucht es eben mittlerweile noch mehr. Ich muss einerseits ein großes Wissen haben über das selbstregulierte Lernen per se. Was heißt das? Was steckt dahinter? Was sind Strategien? Und wir wissen aus der Forschung, die Lehrpersonen haben noch Mühe damit. Das ist teils auch noch ein unbekanntes Konzept. Aber jetzt, denke ich, kommt eine neue Generation an Lehrpersonen, die das mitbekommt und damit verbunden auch der ganze Aspekt der Lernbegleitung, des Lerncoachings, wo sie bei uns auch explizit lernen, inklusive eben dann Thema Feedback, das zentral ist. Wie gebe ich Feedback, dass es unterstützend ist, dass es effektiv ist, dass es für die Schülerinnen und Schüler einen Nutzen hat. Und ich glaube, da bewegen wir uns in die richtige Richtung, auch wenn ich sehe, dass es nicht nur bei mir in den Erziehungs- oder Bildungswissenschaften thematisiert wird, sondern auch ein großes Thema ist in den verschiedenen Fachdidaktiken, wo sehr spezifisch dann die entsprechenden Strategien, Lerncoachingsansätze auch diskutiert werden. Also was heißt das jetzt im Bereich Sprache? Wie sollte ich da mit Feedback arbeiten? Wie kann ich da das Lernen unterstützen? Das sind vielleicht nochmals sehr fachspezifische Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, die anders sind als jetzt im Sportunterricht beispielsweise.
Ja, vielleicht noch zum Stichwort Feedback, genau. Ihr habt ja auch bereits betont, dass das Feedback eben auf die Fortschritte und auf die Strategien bezogen sein soll und nicht unbedingt auf die Leistung. Und da haben wir uns auch gefragt, wie lässt sich das dann mit den Schulnoten vereinbaren? Weil am Schluss für die Schüler ist dann doch die Note das, was wirklich zählt. Weil das ist das, was sie dann den Eltern zeigen, mit denen sie sich dann bewerten müssen. Und da legen sie immer dann mehr Wert auf die Note am Schluss als auf das Feedback, was ich ihnen zu ihrem Lernprozess gebe. Ja, wie seht ihr so die Zukunft der Schulnoten, oder?
Das ist eine sehr gute Frage, sehr strittige Frage. Also ich würde dir recht geben, dass Noten pädagogisch vielleicht nicht immer sinnvoll sind. Aber die Antwort ist sehr, sehr komplex, weil die Schule hat eben nicht nur die Aufgabe zu fördern, sondern eben auch zu selektieren, sagen wir dem. Also die Schule hat für sich widersprüchliche Aufgaben und Funktionen. Und das ist wie ein Dilemma, das sich genau dann auch bei den Noten zeigt, in den Zeugnissen.
Aber ich denke, da kann man schon enorm viel machen. Die Lehrpersonen haben ja diesbezüglich enorm viele Freiheit. In vielen Kantonen ist es so, dass es auch Vorgabe ist, vielfältige, erweiterte Beurteilungsformen zu nutzen. So, man muss sich auch lösen von diesem Verständnis von, ich mache jetzt ein Thema und am Schluss gibt es Prüfung, Note, ich mache ein Thema, es gibt Prüfung, Note und ich rechne das zusammen zu einer Note. Man hat wirklich ganz viel Gestaltungsspielraum und diesen gilt es wirklich clever zu nutzen und gerade auch mit dem Lernen zusammen zu überlegen, welche Prozesse kann ich jetzt initiieren, um das Lernen zu unterstützen. Begonnen bei 360-Grad-Feedback mit Selbsteinschätzung, nämlich auch wieder bei der Selbstregulation. Peer-Feedback, da bin ich wieder beim Sozialen auch, voneinander lernen, aber auch Fremd-Feedback durch natürlich Lehrpersonen, durch verschiedene Lehrpersonen, Einschätzungen durch Eltern. Und zunehmend gibt es Lehrpersonen, die sagen, okay, gut, wir haben so Stichtage, dann ist Zeugnis, aber bis dann können wir kompetenzorientiert arbeiten. Und teilweise ist es unglaublich, was die machen. Die sagen, okay, gut, es gibt jetzt mal eine Prüfung, aber das ist Stand jetzt. Und die wollen, die lernen jetzt weiter, machen weiter. Und die einen haben vielleicht das Ziel und sagen, ja, im Französisch, ich will da gut sein, ich will eine 6. Und die lernen weiter. Und die machen das freiwillig, die Schüler, oder? Wahnsinn. Die lernen freiwillig weiter, weil sie eben unterstützt und motiviert werden. Und dann können sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmals die Prüfung schreiben. Ist natürlich ein Aufwand für die Lehrpersonen. Aber ich sehe und höre da ganz, ganz tolle und viele Beispiele, wenn man wirklich den Gestaltungsspielraum nutzt, das ganze Spektrum an Leistungsüberprüfungen, erweiterte Lernformen einsetzt und vor allem sehr viel mit formativen Feedback schafft. Und dann ist es auch kein Problem, Noten zu setzen, weil ich habe geübt, ich lerne und jetzt zeige ich, was ich kann und vielleicht ist es halt doch nicht so gut. Und dann kann ich den Schülern auch Strategie beibringen, was heißt das, wenn ich noch nicht so gut bin, aber wieder mit dem Mindset, der Überzeugung, hey, bleib dran, du kannst üben, du kannst dich verbessern, ich helfe dir dabei.
Et si on revenait au point de la liberté dans l'apprentissage et finalement du futur de l'école, Sarina, tu as appris plusieurs langues de manière autodidacte, nous avons vu cela, nous avons écouté tes stratégies que tu nous as données, donc ta botte secrète. Et puis, donc, j'aurais encore une petite question à te poser. Dans le futur, selon toi, nous pourrions donc supprimer l'école dite traditionnelle ?
Moi, je ne pense pas du tout. C'est aussi un truc que j'ai remarqué les derniers mois, après avoir terminé le lycée. Parce que moi, je crois que moi... Comme moi-même, moi, je ne peux jamais remplacer l'efficacité ou le mode d'enseignement de certains profs à l'école. J'aimerais bien donner l'exemple de mon prof de français, par exemple. Lui, il savait enseigner, il savait nous transmettre la motivation aussi. Et là aussi, j'avais une combinaison entre la grammaire et aussi la conversation. Et pour moi, je me suis concentrée sur la conversation. Et par exemple, quand j'ai appris l'italien et je voulais apprendre la grammaire, assez souvent, j'ai vu un sujet et j'étais en mode « Ok, je ne dois pas l'apprendre parce que c'est un peu la même chose en français. » Mais en fait, ce n'était pas et maintenant, je ne l'ai jamais appris. Donc, c'est assez difficile de s'autoréguler dans ce cas parce que ça a besoin beaucoup d'expérience. Et je dirais, dans nos années scolaires, on n'a pas assez le temps. Peut-être après, on le remarque. C'était le cas pour moi. Et moi, je pense que la combinaison entre les deux, c'est la solution un petit peu. Parce que c'est ce que j'ai fait avec le portugais. Je l'ai appris pendant un an à l'école. Et après, j'avais un niveau A1. Je suis allée au Portugal dans une école. Et je devais un peu apprendre des trucs de manière autodidacte pour combler le manque entre le A1 et le B2 que j'ai fait après. Et après, je savais parler, mais je connaissais aussi la grammaire. Et ça m'a donné une combinaison parfaite, je dirais. Ouais.
Merci beaucoup. Pour peut-être revenir encore un dernier point dans la liberté, dans l'apprentissage, nous serions encore intéressés à voir la différence entre Individualismus und Kollektivismus, und zwar inwieweit sollen persönliche Ziele, gemeinschaftliche Ziele vorgezogen werden. Wir haben eben gesehen, dass
mit Feedback. Also Katja, vorher hast du eben erwähnt, dass man könnte denken, dass selbstreguliertes Lernen, man lernt eben allein, aber es ist nicht immer so. Man lernt eben mit Feedback, man kann eben auch mit Tandem lernen. Und inwieweit eben sollen eben aber dann am Schluss persönliche Ziele, gemeinschaftliche Ziele vorgezogen?
Also, so wie ich das sehe, ich denke, es sollte Platz für beide geben. Und ich sehe nicht, wie beides nicht vorangebracht werden kann. So wie ich verstehe, bedeutet Lernenzentrierung nicht gleich Individualismus. Es bedeutet einfach Raum für die Einzigkeit des Lernenden, jedes Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft zu schaffen, damit sich jeder Einzelne so gut wie möglich sich entwickeln kann, indem er oder sie lernt, wie er am besten lernt, auch oft im eigenen Tempo, und Unterstützung bekommt, wenn er oder sie braucht, Aufmerksamkeit bekommt, wenn er oder sie braucht und Dinge tut, die einer die zur Entwicklung dienen. Und viele der Modelle, also ich arbeite nicht in der Schule, aber viele der Modelle, die ich von Schulen gesehen habe, die das Selbstlernen in einer oder anderen Form integrieren, tun, sie bieten auch Gruppenarbeit, sie bieten auch Projektarbeit, Paararbeit. Und ich glaube, in der Schule, die ihr dann gezeigt habt im Video, es ist auch vorgesehen, dass Studierende aus den höheren Klassen die Schüler aus den ersten Klassen auch begleiten und helfen, Lerntechniken zu lernen. Also sie lernen auch sozial zu sein und zu helfen. Und dann natürlich ja Feedback zu geben, ganz wichtig, dass man auch beim Tandem sich Gedanken macht, wie gebe ich Feedback, ohne eine Person zu blamieren. Das ist sicherlich ganz wichtig. Ja.
Ja, vielen Dank. Das sind sicher ganz viele wichtige Tipps für die Lehrpersonen. Jetzt um nochmals den Fokus auf die Lernenden zu lenken, kommen wir zu unserer letzten Frage. Nämlich möchten wir gerne von euch wissen, was möchtet ihr den Lernenden in ihrem Lernprozess mit auf den Weg geben? Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns alle noch ein Schlusswort dazu geben könntet. Sarina.
Moi, j'aimerais transmettre aux apprenants que voilà, ils ne doivent pas considérer les langues à l'école comme une matière qui donne une note, mais plutôt comme genre une possibilité ou une chance d'apprendre ou de connaître une autre culture, des gens, faire des amitiés partout dans le monde. Et pas se fixer ou se concentrer sur les notes, parce que moi, je crois que ça, c'est le problème pour beaucoup de personnes. Ils apprennent une langue et après, ils écrivent l'examen et après, ils oublient tout. Et c'est pas ça, les langues. J'aimerais aussi dire à mes étudiants que je donne des cours de rattrapage, j'aimerais aussi dire que c'est pas grave si on fait des fautes parce que si on parle une autre langue... si on a un accent, ça montre qu'on parle plusieurs langues et si l'autre comprend ce qu'on veut dire, c'est tout ce qu'il faut. Ouais.
Merci beaucoup. Ouais. Francesca?
Ich glaube, es schließt ein bisschen an dem an, was du gesagt hast. Hast du gesagt, man soll keine Angst haben, Fehler zu machen? Okay, das würde ich auch unterstützen. Also meine Botschaft wäre, ja, egal was man... Also man kann alles lernen und man soll auch daran glauben, dass man sich eben entwickeln kann. Also dieser Glaube, ich bin gut oder ich bin schlecht in irgendetwas, das behindert einem nur im Lernen. Also man sollte wirklich die Einstellung haben, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich die Strategien kenne, dann kann ich mich entwickeln. Ich muss einfach dranbleiben und es ist wichtig, dass man Fehler macht. Und dann manchmal... ist es schlimmer, manchmal halb so schlimm, aber wichtig ist, dass man daraus lernt und dass man es beim nächsten Mal besser macht. Und mit dieser Einstellung merkt man dann auch, dass man mehr lernt und dass man mehr kann und das macht Spaß.
Also das bestätige ich auch, ich schließe mich auch an, Fehler zu machen ist sehr wichtig. Etwas, was ich gesehen habe, dass Studierende, die selbst eine Sprache sich beibringen, ist, dass sie vergessen, wie wichtig es ist, Zeit für Wiederholung einzuplanen. Dass, also da kommen viele, die sagen, ich mache zuerst diese Woche diese Einheit und dann noch eine andere Einheit und dann beim Zwischengespräch kommen sie und sagen, nein, das habe ich nicht geschafft, ich bin nicht vorangekommen. Also, dass man sich wirklich sehr viel Zeit für die Wiederholung nimmt in unterschiedlichen Formen und eben, dass man eine persönliche Lernumgebung schafft, wo man die Sprache so viel wie möglich übt. Und ich mag den Begriff, den manche Studierende benutzt haben, Sprachbäder zu nehmen oder sich in eine Bulle française zum Beispiel einzutauchen, dass man einige Gewohnheiten, die man hat, dass man in die Zielsprache einfach macht. Zum Beispiel einige Serien anschauen, dass man einfach die Zielsprache, die man lernen will, eine Zeit lang, dass man umschaltet. Oder wenn man ein niedriges Niveau ist, dass man die Einkaufsliste in die Zielsprache schreibt. Also kleinen Dingen oder großen Dingen. Also dass man Gewohnheiten entwickelt halt. Also das geht. Es gibt noch viel zu sagen, aber das reicht.
Das klingt sehr inspirierend. Vielen Dank. Yves?
Ja, ich würde da noch ergänzen, dass nehmen Sie sich Zeit, um strategisch und reflektiert an das Lernen heranzugehen. Das lohnt sich nämlich. Lassen Sie sich nicht von Rückschlägen ermutigen, die gehören zum Lernen dazu. Und vor allem seien Sie offen für Neues und probieren Sie einfach aus und schauen Sie, welche Strategien schlussendlich Ihnen am besten passen und arbeiten Sie dann mit diesen weiter.
Herzlichen Dank. Dann möchten wir jetzt die Diskussion öffnen. On veut donner la possibilité au public de poser des questions. Il y a quelqu'un qui a une question.
Bonsoir, merci pour vos témoignages et vos exposés. J'ai une question par rapport à cette autonomie dans l'apprentissage. Si en tant qu'enseignant on veut le développer, c'est-à-dire si c'est un objectif didactique, vous serez sans doute d'accord que en fait, il y a l'objectif didactique, développer les stratégies de l'apprenant, mais il y a aussi l'objectif didactique qui est l'acquisition, par exemple, du passé composé. Et quand on fait l'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue ? Ce qu'on évalue, c'est seulement l'acquisition du passé composé. Donc, la question que je pose est celle de dans quelle mesure il n'y a pas là une contradiction entre nos objectifs didactiques et la façon dont on a d'évaluer le travail de nos apprenants dans nos salles de classe. Merci.
J'essaie. Je le fais en allemand, excusez-moi. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Didaktik, die muss schlussendlich, das muss einhergehen mit der Beurteilung, mit der Leistungsüberprüfung. Weil sonst die Schülerinnen und Schüler merken sehr schnell, schlussendlich auf das läuft es hinaus. Und die werden entsprechend dann ihr Handeln, ihr Lernen auch so ausrichten. Die Frage, die sich hier stellt, ist ja, wie kann ich das Was, also den Inhalt, passe composé beispielsweise, mit dem Wie, mit dem Überfachlichen, mit den Lernstrategien verbinden. Und ich glaube, um das geht es, dass wir schlussendlich Aufgaben entwickeln, die das schön miteinander verbinden, wo die Schülerinnen und Schüler eben das Wie anwenden müssen, um das Was zu erlernen und dass ich vielleicht schlussendlich sogar auch Prüfungen entwickle, wo das Wie auch eine Rolle spielt. Also wo dieses Überfachliche auch wieder, muss nicht unbedingt in die Benotung, kann aber mal mit hineinfließt. Und da würde ich versuchen, solche Situationen zu kreieren. Und ich glaube, da gibt es ganz bestimmt ganz, ganz viele Möglichkeiten auch für das Sprachenlernen.
Je suis d'accord avec vous, mais dans l'absolu, on ne va pas développer les stratégies de l'apprenant en 15 jours ou en 3 semaines sur une thématique. Et ce qu'on va évaluer, c'est l'acquisition de cet objectif. Donc on voit qu'il y a un décalage dans le processus de développement et notre évaluation du travail de nos apprenants. Comment on gère ce décalage-là? Comment on fait avec le curriculum? Comment on construit la progression pour intégrer ces deux dimensions?
Ja, da kommt natürlich die zeitliche Komponente mit hinein, absolut, da gebe ich Ihnen recht. Und ich glaube, wie im Französisch, wo ich das Curriculum habe, wo das Passé Composé oder irgendein Bereich der Grammatik oder was auch immer wieder vorkommt, muss ich schauen, dass dieses Überfachliche auch immer wieder thematisiert wird. Und das ist dann vielleicht beim ersten Mal noch nicht abgeschlossen, ich setze jetzt mal beim Fachlichen an. Aber mache den Schülerinnen und Schülern bewusst, dieser Prozess geht jetzt aber noch weiter, weil wir diese Strategien jetzt noch weiter brauchen werden. Und so eigentlich den Transfer schaffe über diese verschiedenen Themen hinweg. Das wäre jetzt aus meiner Perspektive her so eine mögliche Herangehensweise.
Ja, vielen Dank. Sehr interessant und reichhaltig. Ich habe sehr viel pädagogischen Optimismus gespürt hier in dieser Runde. Der Grundton war, jeder kann alles lernen. Das glaube ich auch, aber nicht gleich schnell. Und wir haben uns auch beschäftigt mit individuellen Unterschieden im Fremdsprachenlernen. Und ein Problem, das ich feststelle in diesem Feld, ist das Study-in-Winners-Problem. Also man studiert die Phänomene anhand der guten Sprachlernerinnen und Lerner und generalisiert dann. Was wir festgestellt haben, ist, dass es doch deutliche Unterschiede gibt in der Fähigkeit, einfach in der Grundvoraussetzung, Fremdsprachen zu lernen, dass diese sehr stark assoziiert sind mit allgemeiner Lernfähigkeit, also nicht unbedingt sprachbezogen, jetzt für Primarschulkinder. Und wir wissen aus der Forschung, das ist nicht unsere Forschung, aber wir wissen aus der Forschung, dass ungefähr 50% dieser Variabilität vererbbar ist. Die anderen 50% kann man tatsächlich pädagogisch wahrscheinlich beeinflussen, das sehe ich auch so. Das ist viel, 50% ist viel, sowohl ererbt wie eben auch beeinflussbar. Was wir aber auch gesehen haben, war, dass affektive Faktoren wichtig sind. Und hier, und das haben Sie auch angesprochen, eben vor allem bei den jüngeren Lernenden die intrinsische Motivation oder Dinge, die verwandt sind mit intrinsischer Motivation wie Ängstlichkeit. Und meine Frage an Sie ist eigentlich, gibt es, weil da bin ich selber dann nicht mehr kompetent, gibt es belastbare Forschung aus dem pädagogischen Bereich, die zeigt, wie man für diese heterogenen Schülerpopulationen, die wir haben, intrinsische Motivation für ein Sprachfach oder generell für ein Fach fördern kann. Also ich kann mir vorstellen, dass man erforschen kann, was man nicht machen soll, oder die Kinder irgendwie verängstigen, traumatisieren, was auch immer. Ich glaube, das wissen wir alle, dass das passiert. Aber gibt es belastbare Forschung, die uns zeigt, wie wir, nehmen wir mal Sekundarstufe 1, die haben Englisch und Französisch als Fremdsprachen in der Deutschschweiz, die müssen also Französisch lernen, sind sehr, sehr wenig motiviert, um Französisch zu lernen, wissen wir. Was kann man da machen, um die intrinsisch zu motivieren? Das würde mich interessieren.
Machen wir wieder Teamwork. Willst du oder soll ich anfangen? Also aus der Theorie sagt man, es gibt wie drei Dinge, die man beachten muss, um die intrinsische Motivation zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sollten Autonomie erfahren. Das könnte man jetzt machen, indem... Also Französisch müssen Sie ja dann lernen, das können Sie nicht wählen. Aber Sie können zum Beispiel sagen, alle hören gerne Musik, nehme ich an, nehmt ein französisches Lied und dann schauen wir die Texte an. Also dort anknüpfen, wo Sie auch etwas damit anfangen können, also an Ihrer Lebenswelt anknüpfen und Ihnen auch Wahlfreiheiten geben. Natürlich gibt es auch dort einen Rahmen, aber man kann versuchen, das zu schaffen. Also das Autonomie ist das Erste. Dann Kompetenz erleben, das hat Yves vorhin auch schon gesagt. Man sollte Aufgaben stellen, die für sie bewältigbar sind. Das ist natürlich auch die Schwierigkeit, dann herauszufinden, okay, wer braucht wie viel, damit auch die Aufgabe bewältigbar ist im Französisch. Vielleicht sind gewisse Schülerinnen und Schüler völlig überfordert und das wirkt dann auch demotivierend. Wenn es zu einfach ist, ist es auch demotivierend. Also man muss, die Kunst ist, gute Aufgaben zu stellen, die eben dieses Kompetenzerleben auch fördern. Und das letzte oder der dritte Faktor, den man berücksichtigen kann, ist die soziale Eingebundenheit. Also man ist intrinsisch motivierter, wenn man sich als Teil einer Gruppe fühlt. Und da reicht es nicht nur, dass man einfach gemeinsam im Klassenzimmer sitzt, sondern dass man gemeinsam zum Beispiel an einer Aufgabe arbeitet, wo auch alle Spaß haben. Das ist jetzt sehr theoretisch, aber das sind Schrauben, wo man dran schrauben kann, um die intrinsische Motivation zu erhöhen. Aber es ist eine schwierige Aufgabe natürlich.
Oder was Francesca jetzt erwähnt hat, das sind eigentlich die psychologischen Grundbedürfnisse, die wir als Menschen oder als Lernende haben. Und ich kann versuchen, die im Unterricht zu befriedigen. Im Sprachenlernen oder Französischunterricht komme ich wieder zurück auf die Erwartungswerttheorie. Da weiß man viel dazu. Oder den Wert zu erläutern ist nicht immer ganz einfach. Weshalb sollte ich heute noch Französisch lernen? Was hat es für einen Nutzen? Vielleicht gibt es einen Bezug, weil ich eine bestimmte Lehre mache. Hier in Fribourg, eine Stadt, die Bilingue ist, hat das bestimmt einen höheren Wert als in Zürich, weil ich es da im Alltag spüre, erlebe, also das erlebbar auch machen, Sprache. Und man kann viel Forschung auch aus dem Bereich der Adaptivität oder aus dem Bereich Umgang mit Heterogenität sich anschauen, daraus dann Strategien ableiten für den Sprachunterricht, um da Lernschwache zu unterstützen. Und ein Ansatz, der in den letzten Jahren verstärkt auch diskutiert wurde, der aber nur wieder begrenzt für eine bestimmte Anzahl an Schülerinnen und Schülern gilt, ist die Mehrsprachigkeit, also da das Aufzeigen von Parallelwörtern, diese Strategie zu nutzen. Aha, im Italienisch ist Tavola ist fast ähnlich wie Table, das kann ich irgendwo da den Bezug machen hin zum Portugiesisch und so weiter. Also auch da wieder schlussendlich den Lernschwachen gerade auch Unterstützung biete, um in diesem Bereich zu lernen. Und schlussendlich der allerwichtigste Faktor, den wir sehen, ist den auch Francesca vorhin erwähnt hat, ist Kompetenz erleben, Lernerfolge. Und es können alle lernen, aber es heißt nicht, dass alle hervorragend werden. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Man kann sich verbessern. Die einen machen kleine Schritte, die anderen vielleicht große. Ich werde nie wunderbar singen können. Ich bin ganz, ganz schlecht. Und ich hatte immer das Gefühl, es hat mit Talent zu tun. War auch Selbstschutz. Aber würde ich üben, würde ich mich verbessern und würde am Schluss vielleicht fehlerfrei singen können, aber nie Germany's Best Talent gewinnen oder wie die Sendungen heißen. Und das müssen wir beim Sprachunterricht immer wieder vor Augen haben. Wie schaffe ich diese kleinen Nischen für die Schwachen? Und was mache ich auch mit denen, die unglaublich gut sind? Weil für die ist es nachher dann auch frustrierend, wenn sie da im gleichen Tross wie die gesamte Klasse mitschwimmen müssen, aber total unterfordert sind.
Es schließt ein wenig an das, was du ganz am Schluss gesagt hast, mit diesem neuen System des Lernens, des selbstregulierten Lernens. Ist da diese Aufteilung in der Sekundarstufe in lernstärkere und lernschwächere Klassen, wie zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das in allen Kantonen so existiert, aber zumindest im Kanton Freiburg und Bern gibt es unterschiedliche Unterteilungen. Ist die noch sinnvoll mit diesem neuen Lernsystem oder verliert diese an Sinn?
Ja, wenn man schaut, in welche Richtung sich bestimmte Schulen oder auch Kantone entwickeln, dann kann man sagen, ja, zunehmend verliert das an Sinn. In der Tat, weil das sind Ressourcen, die Schülerinnen und Schüler eben, man kann voneinander und miteinander lernen. Und wenn ich die da in Gruppen einteile, schaffe ich bestimmte Probleme, auch in Bezug auf Thematiken wie Chancengerechtigkeit beispielsweise, weil ich da bestimmte Bildungswege auch verbaue. Es gibt in der Schweiz nicht wirklich eine Durchlässigkeit, wenn dann ist die nicht von einer tiefen Stufe in eine höhere Stufe, sondern eher von einer höheren in eine tiefere Stufe. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass eigentlich Altes, Durchmischtes könnte man auch dazu nehmen, aber auch sonst heterogene Gruppen sehr, sehr produktiv sind. Es ist natürlich aus Perspektive Lehrperson macht es weniger Spaß. Das ist natürlich anspruchsvoll, Stressfaktor, man muss das natürlich auch berücksichtigen, aber rein aus Perspektive Lernen, aus Perspektive Schülerinnen und Schüler würde es Sinn machen, zunehmend diese fixen Gruppen aufzulösen und das sieht man jetzt zunehmend auch in Schulen, die das machen und die berichten da teils von sehr positiven Erlebnissen im Sozialen, wie auch beim Lernen.
Vielleicht noch als Ergänzung, wenn wir Zeit haben. diese Einteilung in Leistungsniveaus, das ist auch schon mehrfach belegt, dass wenn man das anschaut, wie die Leistungen sich verteilen in den verschiedenen Tracks, also zum Beispiel SEC A, B, C, dann gibt es in der Mitte also viele Schülerinnen und Schüler, also so Glockenkurve. Wenn wir die Tracks nebeneinander legen, dann gibt es einfach ganz hohe Überschneidungsbereiche, was nichts anderes bedeutet, wie gute Schülerinnen und Schüler beim Niveau für Grundanforderungen haben die gleichen Leistungen wie schlechte Schülerinnen und Schüler im Gymnasium. Und also faktisch sind diese Einteilungen gar nicht so homogen, wie wir alle immer denken. Und ja, das ist natürlich dann eben wegen Bildungsbenachteiligung sehr problematisch.
Ich wollte noch fragen, inwiefern Gruppenarbeiten noch möglich sind, wenn dieses selbstregulierte Lernen dann in vollem Umfang eingeführt wird. Also ich persönlich bin ja sehr stark mit diesem in der Klasse zusammen ein Thema besprechen, aufgewachsen, aber auch, weil wir alle die gleichen Texte gelesen haben, auf die gleiche Deadline, wäre dies immer noch möglich mit dem selbstregulierten Lernen?
Ja, unbedingt. Also das ist enorm wichtig, oder? Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Fehlvorstellung, dass jetzt Schülerinnen und Schüler alles nur noch alleine machen. Ich sage immer, die haben dann so ihre Hühnerboxen und dann sind sie wie die Hühner auf dem Stängeli und arbeiten einfach alleine und sind so Fabrikhühner. Finde ich eine sehr schreckliche, grauenhafte Vorstellung. Es kann mal so sein, aber Lernen ist eben auch immer eingebettet im sozialen Kontext und es sollte unbedingt auch, und da mache ich mich immer wieder stark, gerade wenn man auch ein solches Setting hat, das Gemeinschaftliche auch zu zelebrieren, das kooperative Lernen zu fördern, weil dort lerne ich enorm viel über meine Selbstregulation. Lerne ich auch über die Koregulation von Kolleginnen und Kollegen bis hin, dass wir jetzt eine geteilte Regulation haben. Wir haben geteilte Ziele, die wir gemeinsam verfolgen. Und da würde ich sehr stark dafür plädieren, dass es nicht zu kurz kommen darf. Es ist auch ganz gezielt ein Teil davon. Also wenn man sich die Literatur anschaut zum selbstregulierten Lernen, steht da nie von, man lernt komplett alleine, sondern da steht auch immer wieder kooperatives Lernen. Als ein Aspekt, um zum Beispiel Selbstregulationsstrategien zu erwerben. Also in dem Sinne unbedingt das Gemeinschaftliche zelebrieren und bewusst auch einsetzen.
Dankeschön. Ja, dann sind wir froh, dass dieser soziale Aspekt nicht verloren geht. Und ich würde sagen, wir kommen hier zu einem Schluss. Wir laden Sie gerne noch ein, zum Apéro zu bleiben und da noch weiter zu diskutieren. On vous remercie beaucoup de votre participation. Et c'était très intéressant pour nous et j'espère que pour vous aussi. Et on remercie aussi Atulia Berchio et Raphaël Berthelet d'avoir organisé cette table ronde. On vous remercie aussi au public d'avoir participé avec vos questions.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Les tables rondes de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.